Lest vielleicht noch einmal von Vers 13 ab. Sein so wunderbarer Lobpreis Gottes. Und wenn man den Brief liest, merkt man erst, wie unser Denken im Glauben ganz stark von der Schwindsucht befallen ist. Wir haben gar nicht mehr die Größe Gottes vor Augen, die Macht Gottes. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Hat er sie errettet? Oder hängen sie noch mittendrin? Sind sie immer wieder drin in den schweren Gedanken? Er hat uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben. Wir haben sie jetzt und wir können darüber verfügen, nämlich die Vergebung der Sünden. Wir werfen das alles in des Meeres Tiefe und können sagen, das liegt zurück, jetzt gehen wir fröhlich vorwärts. Und jetzt kommt dieser große Lobpreis Jesu. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ich möchte jetzt zuerst mal an dem Wort der Fülle stehen bleiben, die Fülle haben. Die Fülle, das heißt einfach alles, was man sich je denken kann, überfließend voll. Sie wissen, dass das heute wieder auch in manchen Glaubensgemeinschaften eine große Rolle spielt, dass man das volle Evangelium hat oder die Fülle bekommt. Und dass manche sagen, du musst dich jetzt nochmal einer Taufe unterziehen oder musst eine bestimmte Handauflegung mit dir geschehen lassen, dass du die Fülle hast. Jetzt wollen wir uns mal überlegen, was biblisch die Fülle bedeutet. Das Wort kommt verschiedene Mal vor, aber in dem Sinn, wie es hier ist, meint es wirklich den allumfassenden Inhalt, alles dessen, was Gott geben will, alle seine Gaben. Wo sind alle seine Gaben da? In Jesus. Drüber hinaus gibt's nichts mehr. Und das hat mich, wie ich auf meiner Reise in Afrika den Kolosserbrief durchgelesen habe, so beglückt. Es war einfach schön, an einem Morgen mal so das ganze Stück, das Frühstück meiner Gastgeber war noch nicht so weit, und dann bin ich einfach durch und kam durch den ganzen Brief so durch, in einem Stück, und da hat mich es wieder so überwältigt. In Jesus haben wir alles. Weiter können wir gar nicht kommen. Es kann nur sein, dass wir Jesus noch gar nicht richtig entdeckt haben und viel seiner Gaben noch nicht kennen, aber weiter kann ich nie kommen. Nichts über Jesus hinaus. Nun mag ja mancher meinen, das sei vielleicht doch etwas einfältig und vielleicht ein bisschen primitiv, so wie die Drei-Punkte-Einteilung bei der Predigt, dass man sagt, er kommt halt jedes Mal wieder auf Jesus und er kommt immer wieder aufs Kreuz Jesu. Das ist eine Sache der biblischen Offenbarung. Und Sie werden an jeder Glaubensfrage erst klar sehen, wenn Sie alle Dinge, die Sie bewegen, auf Jesus hin ausrichten. Und von Jesus her neu durchdenken und dann Jesus erkennen als den Gekreuzigten. Da ist er vor uns in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Liebe. Mir war es wieder am Konfirmationsabend wichtig, wie wir mit diesen Menschen das Abendmahl gefeiert haben, wo ich immer dachte, vielleicht viele haben gar keine konkrete Beziehung zum Abendmahl. Und es ist doch schön, dass die Familien dann auch sich das nicht nehmen lassen und mitkommen, dass noch einmal das ganz deutlich gesagt wird, für dich in den Tod gegeben, für dich mein Leben zerbrochen. Das ist die Mitte alles Glaubens. Und beim Abendmahl feiern, da geht es noch einmal so ganz konkret darum, dass Jesus nochmal sagt, ich gebe mich für dich. Und mein Tod für dich am Kreuz, das ist die Mitte. Oder wie dann in unserer Kirche das große Kreuz. Und wenn Sie das einmal überlegen, in Ihren Zweifeln, in Ihren Anfechtungen, in Ihren Fragen, ist das immer wieder die einzige Stelle, wo Sie Ruhe und Frieden bekommen können. Jesus Christus hat mich lieb, weil er sein Leben für mich dargegeben hat. Da ist alle Fülle drin. Ich kann darüber hinaus nichts erkennen. Ich kann das nicht klären, wie viel Wohlstand mir der Herr gibt, auch nicht, wie viel Gesundheit er mir gibt, weil das eben im Kreuz Jesu nicht drin liegt. Im Kreuz Jesu liegt das Sterben drin. War heute die Losung mit dem "Uns ist ein Kind geboren"? Da war es auch wieder so, dass es doch schon im Alten Testament die Handlungsweise Gottes war, dass er nicht durch große Herrscher gewirkt hat. Der David, da hat jemand auch mir gesagt, wo war das neulich, der David, so voller Sünde sein Leben. Ja, ja, so voller Sünde. Und das Heil wurde durch das Kind, den Messiaskönig, wo er in der ganzen Schwachheit gewirkt hat. Und da hat er seine ganze Herrlichkeit geoffenbart. Wir werden auch heute Abend nochmal draufkommen, wenn wir diesen Abschnitt lesen. Ich kann immer nur stehen bleiben, so wie wir es an Weihnachten dann singen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen, und weil ich nur nicht weiter kann, bleibe ich anbeten stehen. Oder dass mein Sinn ein Abgrund wäre. Ich dringe nicht weiter, als dass ich vor dem Wunder stehe, Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Der Heiland der Welt, der nicht von mir lässt und der mich errettet und der mich erlöst und der mich herausholt. Deshalb noch einmal, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Ich kann mit meinen eigenen Kämpfen gar nichts zerbrechen. Ich kann mich immer bloß wieder neu unter den Sieg Jesu hinunterstellen und sagen, ich danke dir, Jesus, dass du der Sieger bist. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Wenn Sie spüren, wie in Ihrem Leben der Teufel immer wieder seinen Fuß in der Tür drin hat, können Sie sagen, und ich bin gereinigt und geheiligt durch das Blut Jesu. Du hast keine Macht in meinem Leben. Er hat uns von dieser Macht befreit. Er hat den Kampf aufgenommen. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Es gibt keine andere Erlösung. Und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich darf das glauben und sagen, Herr, ich stehe unter deinem Segen und jeder Tag ist ein Tag deiner Königsherrschaft. So wie wir es am Himmelfahrtstag fröhlich wieder bekannt haben. Er hat alle Macht im Himmel auf Erden. Und darum fürchte ich mich nicht, auch für allen Attacken des Teufels. Und wenn ganz Stuttgart besetzt wäre von Dämonen, ich will mich nicht fürchten, sondern will meinen Weg unerschrocken gehen. Ritter, Tod und Teufel, macht doch nichts aus. Ich gehe meinen Weg, weil Jesus mein Herr ist. Und wenn Sie von links und von rechts Ihre Verfluchungen über mich ausstoßen, ich bin versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Kein dämonischer Bann kann mich schrecken, keine dunkle Macht kann mich niederstrecken. Nur das, was Jesus will, geschieht. Durch Jesus, wenn ich in Jesus bin, wenn ich geheiligt bin, gilt das über mir. Und dass Sie den Heilstand auch immer wieder ganz groß fassen. Wir haben Erlösung. Mit der Vergebung der Sünden ist die Macht der Sünde weggenommen. Sie hat ihren Biss nimmer. Sie kann mich nimmer fesseln. Obwohl ich täglich spüre, wie die Sünde in meinem Leben wieder reinkommt, ich will sie aussprechen, bekennen, bereuen, hassen und lassen. Und jetzt kommt der große Lobpreis, wo er Christus rühmt und sagt, in Christus ist die Fülle. Welche Fülle? In ihm ist Gott ganz gegenwärtig. Darum ist das ein müßiger Streit. Manche beschäftigt das ja, wie man beten soll, ob man nur zum Vater beten darf durch Jesus Christus. Sie dürfen zu Jesus rufen. Der Urchristenheit hat man schon zu Jesus gerufen. Es gibt dort keine Zustellungsprobleme, sondern in Christus ist Gott ganz gegenwärtig. Wenn Sie rufen, komm Herr Jesu, dann ist er da, der Vater, der Sohn und sein Geist. Es ist ein völlig unsinniger Gedanke, als ob ich verschiedene Gebete richten müsste, als ob eine Eifersucht in der Trinität bestehe, so wie manche Sorge haben, sie hätten den Geist Gottes vernachlässigt oder die Vatergüte Gottes. Das gibt es nicht. Wer Gott anbeten darf, in Jesus zum Vater kommen und wo er Jesus anbetet, er hat den Vater. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater und dort ist alles klar. Christus ist die Offenbarung des Vaters, das Ebenbild. In Christus sehe ich die Vatergüte Gottes. Ich kann das heilige Antlitz Gottes nicht sehen, aber das, was Gott mich blicken lässt, das hat er in Jesus geoffenbart. Und die ganze Fülle Gottes ist da lebendig. Johannes 1, Vers 14. Wenn Sie es mal aufschlagen. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wissen Sie, das ist so schlimm, wenn wir Mitchristen begegnen, die mit Jesus nichts anfangen können. Dann haben sie auch Gott nicht. Es war ja ein Trick früher bei den Nazi-Christen, bei den deutschen Christen, die Hitler-Christen, dass sie sagten, wir sind gottgläubig. Sie wollten sagen, wir glauben an Gott, aber wir glauben nicht an Jesus. Nicht? Das war gottgläubig, war dann das Wort für Freidenker. Ein komisches Wort, aber die wollten sagen, wir glauben an Gott. Sicher, die Heiden glauben alle, dass irgendwo ein Gott ist. Aber wer Jesus leugnet, und das gilt jetzt auch für alle christliche Verkündigung, das gilt für alle Theologie, wie sie heute leider in der modernen Theologie heute gang und gäbe ist, dass da so und so viele sagen, ich kann nichts anfangen, ich habe einen Missionar getroffen aus USA auf Madagaskar, und da sagte nachher mein Gastgeber, ein MAF-Pilot aus der Schweiz, sagte, an Ostern hat er uns ganz offen gesagt, er könne sich nicht vorstellen, dass Jesus aus dem Grab rausgekommen ist. Missionar auf Madagaskar, nicht so was wird heute auf die jungen Christen losgelassen. Da ist alles weg, da ist alles weg, bloß dass sie immer wieder wissen, an dieser Stelle, viele fragen mich ja auch immer wieder aus ihren Gemeinden, ich freue mich, wo sie geistlichen Anschluss finden. Ich habe noch nie einen abwerben wollen und auch hoffentlich noch nie einen hergezogen in diese Gemeinde. Aber wenn Menschen kommen, weil sie sagen, ich kann nicht bleiben bei einer Verkündigung, wo die Würde und die Ehre Jesu geraubt wird, da darf man nicht bleiben. Das ist schädlich, das kann nicht wahr sein. Wo Christus geschmäht wird und Jesus herabgewürdigt wird, wenn einer unsere Ehre in den Dreck setzt und sagt, das ist ein kleines Schweinchen oder ein Esel oder ein Kamel, das darf man von uns Menschen sicher sagen, da wird manches wahr sein. Aber wenn man die Ehre Jesu runterdrückt und sagt, das ist nicht der Sohn Gottes, der hat es nur geflunkert. Das war er nämlich gar nicht. Das ist nämlich bloß erfunden. Und Jesus hat da selber die Menschen angelogen. Das ist nämlich das Schlimmste, was man machen kann. Auch wenn das die Theologen manchmal nicht so tun. Das ist doch das Urzeugnis der Bibel. Und wo Sie im Neuen Testament schauen, an dieser Stelle gibt es gar keinen Kompromiss. Wenn irgendwo die Ehre Jesu verletzt wird, dann brauchen Sie sich gar nicht wundern, warum gar kein Segen Gottes mehr über der Gemeinde sein kann. Wenn an dieser Stelle das Evangelium außer Kraft gesetzt wird, ja, ein Mensch kann uns doch nicht befreien. Kann nicht gleich in der Thomas Gottschall glauben oder was, nicht? Was soll es denn sonst sein, ein lieber Mensch oder was, nicht? Es geht doch nicht um Menschen, die uns etwas bedeuten. Er ist das Ebenbild Gottes. Ich will keinen Jesus, der mir noch ein paar Leitsätze gibt. Das ist nochmal verstehen bei dieser Theologie, warum das heute so ist. Es war ja immer bei der Leugnung der Göttlichkeit Jesu, gibt es ja keinen wissenschaftlichen Grund dafür. Nicht, dass ich meine, es sei irgendwo eine Ausgrabung mal gewesen, dass man Knochen gefunden hat, wo auf dem Knochen drauf stand, das ist Jesus von Nazareth, und deshalb geht es einfach nicht oder so. Dass man ein Grab gefunden hat. Es gibt ja keinen historischen Beweis, der Jesus' Auferstehung oder die Göttlichkeit Jesu widerlegen könnte. Auch es gibt keine Widersprüche im biblischen Bericht, der es belegen könnte. Sonst war immer, es war auch in der modernen Theologie, die Behauptung, man muss den Menschen von heute versuchen, das Evangelium so zu sagen, dass er es verstehen kann. Und dann haben wir gesagt, jetzt lassen wir mal alles weg, was einem modernen Menschen Ärgernis ist. Und am Ende ist nichts mehr übrig geblieben. Wenn ich ihm einen Christus verkündigen will, und da wurde natürlich immer einen ethischen Christus verkündigt, ein Vorbild, dem wir nachstreben. Und das klingt dann so wunderbar, dass jeder sagt, ach, das ist doch so schön, wie Jesus, der so lieb ist und der Friedensbewegung vorangeht und die Bergpredigt, die hat mir immer so imponiert. Leben Sie mal die Bergpredigt. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Haben Sie das ganze Evangelium Jesu nicht begriffen? Dass Jesus uns hineinleuchtet in die Sünde mit der Bergpredigt. Das ist das Zeugnis des Paulus. Paulus war ein Hasser Jesu. Das müssen Sie noch mal wissen. Paulus hat genau an der Stelle ja die Christen verfolgt, weil er sagt, das alles mit dem Jesus kann nicht sein. Die reden da irgendwas von dem Jesus. Und der Jesus ist gekreuzigt, und der Jesus ist tot und ich will das nicht. Und an dieser Stelle muss auch der Kampf mit dem Ungläubigen geführt werden. Jetzt haben Sie alle Gespräche mit Ungläubigen in Ihrer Familie. Ich bitte Sie immer wieder, dass Sie nicht den Fehler machen, dass Sie über Randthemen reden. Traf eine Missionarin in Kenia, die hat gesagt, sie sei mit den Moslems in so einem tiefen Gespräch über Abraham. Da habe ich gesagt, oh, bitte nicht. Wenn sie bei Abraham anfängt, da ist mit Moslems schon, dass die sagen, der Ismael sei der geheiligt und die andere sagen, der Isaac. Und da geht der Streit um jeden Mist im Alten Testament, wollte ich gerade sagen. Sondern ihr müsst doch den Streit führen, was Jesus ist. Und wenn es überhaupt ein Zeugnis gibt für Moslems, neben aller Liebe, da muss man ungeheuer viel Liebe und Geduld haben, ist doch das Zeugnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da geht es mit Muslimen, das ist los, das gibt's doch gar nicht. Nur Allah ist Gott und Jesus ist nur der Prophet und wir haben Erlösung in ihm. Und jetzt verstehen Sie noch mal, wie der Paulus Sturm gelaufen ist aus seinem ganzen jüdischen Denken gegen Jesus. Und ist ihm Jesus erschienen. Und ohne dieses Wunder geht's nicht, dass einem ein Blitz aufleuchtet. Sagen Sie, ich habe den Blitz noch nie gesehen, aber der Blitz, der geht im Herzen auf. Das ist nicht ein Blitz, den man im Auge sehen muss. Das können Sie für morgen Abend erleben, wenn es gewittert. Das brauchen Sie nicht, sondern im Herzen muss ein Blitz aufgehen, dass ich verlorener Mensch von Jesus angenommen bin und Jesus für meine Sünde stirbt. Und das muss Gott in unserem Gewissen machen. Man kann da argumentativ gar nicht mehr machen, als das dem Menschen bezeugen über seiner Schuld. So hat es Paulus immer gemacht. Reden Sie nicht bei der Schuld vom anderen seiner Schuld, sondern reden Sie von Ihrer Schuld. Und sagen Sie, das ist in meinem Leben der einzige Trost, dass Jesus für mich gestorben ist. Und lassen Sie es ganz ruhig stehen. Das ist die Mitte des Glaubens. Anders können Sie nie einen anderen predigen. Und das liegt nicht an irgendwelcher Technik der Worte, sondern das ist das Zeugnis des Glaubens. Wenn Sie Kolosser 2, Vers 9 jetzt in unserem gleichen Kapitel angucken, da steht wieder, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es gibt neben Jesus nichts von Gott, was uns irgendwie zuteil werden könnte. Und das ist nicht wahr, wenn Ihnen einer erzählt und sagt, wir haben nochmal was Besonderes. Das gibt es nicht. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig da. Und da kommt sie uns zuteil, seine Liebe, seine Güte, sein Erbarmen, seine Vatertreue, was sie wollen, alles in Jesus da. Epheser 1, 23. Immer wieder mal gut, wir gehen auch durch die Bibel hindurch. Hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist Jesus, der alles in allem erfüllt. Also bist mal lehrmäßig, nicht, dass Sie meinen und sagen, ja, also das ist doch irgendwie schwierig, die haben bei mir immer bloß von Jesus gesprochen, haben nicht vom Geist Gottes gesprochen. Das ist auch so in der Bibel, dass in Jesus der Geist uns gegeben ist. Denn ich kann Jesu Wort gar nicht verstehen, ohne dass der Geist wirkt. Aber der Geist Gottes ist immer so zurückhaltend, dass er alle Ehre auf Jesus legt. Darum will er gar nicht genannt sein. Er tut sein Werk, indem er uns schon glauben lässt und mich herrufen lässt. Das ist schon eine Wirkung seines Geistes. Aber in Jesus habe ich die ganze Fülle. Und so war es doch, wie der Petrus vor Jesus hin niederfällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Er ist der Sohn Gottes. Nun ist es natürlich so, dass mit dem Sohn nicht unsere Vorstellungen verbunden sind, so wie eine Mutter einen Sohn hat. Das ist ja dann der Spott der Moslems. Das ist doch biblisch nie gemeint. Sondern mit dem Wort Sohn ist gemeint der Erbe, der in die ganze Kraftfülle eintritt. Wie ich Jesus zum Vater ordnen kann, weiß ich doch nicht. Ich kann doch mit meinem Kopf Gott nicht verstehen, will ich doch gar nicht machen. So wenig ich wissen will, wie Gott aussieht. Ich darf ihn einmal schauen in der Herrlichkeit, aber hier in dieser irdischen begrenzten Welt verstehe ich überhaupt nichts. Da weiß ich nicht mal, wie lang die Ewigkeit dauert. Und ich kann sie nicht mal mit meiner Uhr abstoppen und mit meinem Kalender ausrechnen. Da bleiben viele Dinge aus der Welt Gottes mir verborgen. Und das Wort Sohn deutet nur die Unterordnung des Sohnes unter den Vater an. Und dass er in die ganze Kraftfülle und Macht des Vaters eingesetzt ist. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das herrliche Bild der Liebesgemeinschaft des Sohnes mit dem Vater. Wenn Sie überhaupt philosophieren wollen und noch etwas sagen, dann... Ich sehe noch irgendwo den Walter Tlach vor mir mal, wie er da in seiner ganzen Leidenschaft sagt, Gott war nie allein, sondern bevor die Welt geschaffen wurde, war Gott in ewigem Gespräch mit seinem Sohn, weil die Gemeinschaft ist das Größte, was Gott gibt. Und Gott war nie allein und deshalb ist es auch so schön, wenn man Gemeinschaft findet in Gott. Aber das sind schon fast spekulative Gedanken, die man von wenigen Stellen der Bibel her noch hertun darf. Ich möchte mich hier nimmer weiter verweilen. Mir genügt das, was ich verstehen kann und was mir zugänglich ist. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Das heißt es genau, bevor die Welt geschaffen wurde, war Jesus Christus. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch das verstehe ich nicht. Und dann nur ein paar Aussagen noch in der Schrift, dass am Ende Christus alles dem Vater überantworten wird. Bitte, aus diesen wenigen Aussagen dürfen Sie eins nicht spekulieren, dass der Ernst des Verlorengehens nicht so ernst sei. Da würde ich die Worte Jesu außer Kraft setzen. Das darf ich aus dem nicht spekulieren. Ich weiß nur, dass Jesus von Ewigkeit ist zu Ewigkeit und bevor die Welt geschaffen wurde, dass durch ihn alles geschaffen ist. Auch das ist eine Aussage der Bibel. Wir wissen ja aus dem Schöpfungsbericht, dass Gott sprach und es geschah. Und jetzt wird uns gesagt, das war schon Christus am Werk, als diese Welt geworden ist. Brauchen Sie nicht mehr weiter grübeln, weil wir wirklich hier an das Ende unseres Denkens stoßen. Aber was schön ist, dass wir uns freuen dürfen, da wo die Welt noch die Schönheit der Schöpfung Gottes trägt. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, die Weite des Kosmos, die Meere und die Berge, Sommer und Winter, Tag und Nacht, die Pflanzen und die Schönheit der Welt, obwohl diese Welt heute die Züge der Sünde und des Verderbens und des Falls trägt und eine Welt des Todes ist, wo die Wälder fallen durch die Borkenkäfer und wo die Erde verdorrt und wo das Wasser fehlt und wo die Katastrophen wüten und wo die Krankheiten so wild zuschlagen können, bleibt es doch noch eine Welt, die Spuren der Schöpfung Gottes trägt. Und das ist für uns schon wichtig, dass ich die Welt sehen darf durch Christus. Jetzt, ich kann nicht auf den Baum gucken und sagen, von dort kann ich auf Christus zurückschließen. Das geht nicht. So wenig ich von dem Gebäude auf den Architekten zurückschließen kann. Das geht nicht. Ich kann nicht vom Werk auf den Schöpfer zurückdenken. Sondern was mir wichtig ist, dass ich im Umgang mit meinem Leib und mit meiner Zeit nur von Christus her klare Auskunft geben kann. Der, der mich geschaffen hat, der weiß, was ich brauche und was ich machen kann mit meinem Leben. Das Sichtbare, das Unsichtbare, alles hat von Christus her seine Bedeutung. Mein Leben kann ich aus der Hand Christi neu empfangen, meine Aufgaben, meine Dienste, meine Gaben. Und jetzt ist so wichtig, mit meiner Glaubenshinwendung zu Christus, da kommt plötzlich alles zum Klingen, wie so ein Resonanzboden. Jetzt möchte ich, dass Christus auch Besitz ergreift von meinem Denken. Er hat mich doch auch mit meiner Eigenart gemacht. Wir sind doch grundverschiedene Menschen. Und ich darf mich selber annehmen in Christus. Mit meiner Bekehrung, mit meinem neuen Leben, mit Christus werde ich ja nicht ein anderes Gesicht kriegen. Werde ich auch in meiner Wesensart gar nicht verändert werden. Aber ich darf wieder Gott drum bitten, Herr, lass doch dieses Wunder meiner Menschwerdung, meiner Schöpfung auch durch dich jetzt wirklich wieder die Züge deiner göttlichen Schöpfung tragen. Mach du aus meinem Leben etwas. In jedem ist das schöne Bild der Harmonie Gottes wieder drin. Und das will ich hier heute Abend mal sagen, dass es ganz wichtig ist, wie ihr Leben auch schön werden kann und wie wir viel mehr das von der Freude her nehmen sollen. Natürlich ist die Erde ein Jammertal, aber ich darf auch sagen, Gott hat uns hier hineingestellt zur Freude, zum Genießen, zum Nehmen, zum Danken und dass mein Leben zur Erquickung dient und zur Freude und dass Gott das wirklich auch so erfüllen will. Aber da steht jetzt auch da die Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es gibt in dieser Welt auch keine dämonische Macht oder keine Teufelsmacht, die nicht ihre Grenze von Christus gewiesen hat. Übrigens auch die Staatsmacht. Das hat die Christen sehr ruhig gemacht im Blick auf die römische Staatsmacht. Es hat sicher immer wieder eine Rolle gespielt, dass die Leute Angst hatten, dass da irgend doch die Himmelsmächte eine Bedeutung hätten. Nur soweit sie Christus gibt, haben die Naturgewalten, die unsichtbaren und die sichtbaren Mächte ihre Gewalten, sondern alle sind auf Christus hinbezogen. Jetzt muss ich immer wieder sehen, sag Herr, du hast auch die Krankheit in deiner Hand. Aber wenn du sie in meinem Leben drin lässt, sie kommt aus der Vaterhand Gottes. Für einen Christen ist es so, dass er alles auf Christus bezieht, auch das Schwere. Ist ja bei den Ungläubigen schwierig, wenn die das nicht mehr begreifen, dass wir sagen, ich nehme als gläubigen Menschen auch das Schwere, den Tod, die Zerstörungsmacht des Todes aus der Hand Jesu. Gott hat meine Frau, meinen Mann weggenommen. Obwohl wir doch eigentlich sagen müssen, der Tod. Weil das ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ich das Bestattungswort ja verändere. Offiziell heißt unsere Landeskirche, nachdem Gott den Verstorbenen weggenommen hat. Ich sage immer, nachdem der Tod, legen wir ihn in Gottes Hände, nicht? Oder in Gottes Erde zu Erde, ihn selbst befehlen wir der Gnade und Barmherzigkeit unseres Herrn. Mir ist das oft so schwer gewesen. Ich sehe auch die Macht des Todes, aber richtig ist natürlich, dass für glaubende Leute auch die Zerstörungsmacht des Todes in ihrer ganzen grausamen Wirklichkeit, denken Sie nur an Kindersterben, dass sie von Christus her ihren Raum hat. Und dass ich das im Glauben bewältigen darf, dass Gott diesen Mächten so viel zulässt, wie es zu seiner Ehre dienen muss. Aber auch die Kriegsmächte und die Lügenmächte, die wüten. Und da kann man manchmal fragen, Herr, warum lässt du diese Mächte noch so wüten? Ich habe mal vielleicht erzählt, dass 1938 mein Vater auf die Knie ging und gebetet hat, es möge ein Weltkrieg kommen, weil er sagte, es darf doch nicht mehr sein, wie die ganze Welt damals bei Chamberlain zurückgewichen ist, bei der Tschechoslowakei. Herr, du musst das doch stoppen, dieses Unheil. So wie Sie heute sagen in Bosnien, die Welt kann doch nicht dauernd bloß zurückweichen. Irgendwann muss doch mal was kommen. Es ist schwer, wenn man das so sieht, wie das Unrecht überhand nimmt und das Unrecht triumphiert und ist da gar nichts dran. Dann plötzlich steht man davor und sagt, das ganze kommunistische Weltreich über Nacht auseinandergebrochen. Und jeder hat schon gemeint, das sei der Antichrist. Und da war gar nichts dahinter. Aber dass Sie jetzt im Blick auf die Nöte, die Sie bedrängen, das wissen, er hat alles unter seiner Macht. Herrschaften, Mächte, Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und wenn Sie beten, haben Sie den Schlüssel zu allen Dingen. Die Beter sind doch wirklich klug. Wir beten wahrscheinlich viel zu wenig, dass durch das Gebet die Welt verändert wird. Und Gott nur darauf wartet, bis wir ihm die Ehre geben. Gerhard Ellermann vorhin wieder so schön gesagt, die habe wirklich keine Schulräume für den Herbst. Also war jedes Mal war es auf Spitzenknopf. Also ich war immer im Zweifel, ob Gott euch wirklich die Verheißung gegeben hat. Bisher hat er euch immer rausgeholt. Und das ist enorm, weil man einfach weiß, er steht über all den Mächten, selbst über so einem Schulamt. Da möchte man wirklich zweifeln, ob der Christus nur durchblickt. Da blickt ja schon kein Verantwortlicher mehr durch oder so. Ich habe schon immer bei unserer Kirchenverwaltung gedacht, wie wir damals so verzweifelt waren mit unserer Wohnung und so weiter. Dann habe ich gesagt, also Gott kann sicher alles, aber dort kann er nicht mehr wirken. Das geht einfach nicht mehr wieder in der Stuttgarter Kirchenpflege. Aber so gibt es natürlich Dinge, wo man sagt, versteht ihr? Alle Mächte sind auf ihn hinbezogen. Und dann darf man es erleben und sagen, und auf einmal ist alles da. Und Sie dürfen das erleben. Und das ist doch ganz schwer, wenn Sie sagen, ich bin jetzt schon seit Wochen in der Anfechtung. In meinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat sie meine Berufsprobleme nicht gelöst. Wo ist denn Gott? Alles auf ihn hinbezogen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Keiner hat von sich aus nur so ein bisschen Macht, gar keine Macht. Nur was ihm Gott gibt. Jeder Atemschnapper ist eine Gnadengabe Gottes. Und wenn Gott nur das Lüftlein des Todes reinbläst, fällt alles um. Ist gar nichts mehr da. Und da kann ein Mensch noch so stolz hinstehen. Ich habe es nie geglaubt, wie die Christen auf der Licht im Osten-Konferenz kommen sind, die russischen Aussiedler, und die waren ja so arg liebe Brüder und so. Und habe gesagt, der Khrushchev hat gesagt, in 10 Jahren wird der letzte Gläubige vom Fernseher vorführen. Der wird mal gucken, was aus ihm wird. Die haben Recht behalten. Ich hätte es nie, ich habe gedacht, das ist ein bisschen der Mund zu voll genommen. Alles menschliche Prahlen soll uns doch gar nicht wehtun. Und wenn sie im Fernsehen lästern, was sind das denn für Leute? Das hat doch gar nichts. Mitleid haben, Liebe haben, nie sich ereifern über die Gottlosen. Hat doch gar keinen Wert. Psalm 73. Wie verdross es mich, wie die Ruhmredigen sprachen. Und dann sah ich auf ihr Ende. Ihr Ende sehe dann. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner Hand. Das alles in ihm besteht das. Und nur das ist schlimm und das wird uns mal in der Ewigkeit reuen, warum wir so wenig mit Christus gelebt haben, so wenig im Glauben gewagt haben. Warum waren wir auch so Leute, die sich an dem orientiert haben, was in der Zeitung steht, was Fernsehen meint, was der Zeitgeist meint. Ist doch gar nicht wichtig. Wir sollen gucken, was Wort Gottes uns sagt, was Christus von uns will. Das können wir machen. Und da können wir über Mauern springen und werden wir unüberwindliche Kraft haben, die niemand stoppen kann. Wir werden ganz stark sein. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und nun wird gesagt, dieser Christus, dieser mächtige Christus, ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Da nimmt Paulus ein Bild, wie der Kopf mit dem Körper zusammengehört. So gehört Christus mit der Gemeinde zusammen. Wenn eine Gemeinde, wir haben schon letztes Mal davon gesprochen, eine Gemeinde, eine Kirche, eine Kirchenorganisation, eine Religionsgemeinschaft christlicher Prägung, sich anders konstituiert, sei es durch ihre Frömmigkeit, sei es durch ihre Gebetsgemeinschaften, sei es durch ihre Evangelisation, wird sie nichts sein als Schall und Rauch. Und ich habe mich wieder gefreut, wie ich beim Erich Schnebel sah und sagte, es ist Wurst, egal wie ihr eine Gemeinde organisiert. Es gibt im Neuen Testament kein Schema. Aber wenn heute jede Idea-Nummer voll ist, wo sie einem sagen, wie Gemeinde heute aussehen muss und wie sie nur aussehen, die kann ganz verschieden aussehen. Nur Christus muss das Haupt sein. Das heißt, die Lebensverbindung, alle Gedanken müssen von ihm herkommen. Sie können es mit dem Ältestenamt machen, Sie können es mit dem Bischofsamt machen, mit dem Präsidentenamt oder mit dem Rat oder mit der Demokratie. Sie können jede noch so mögliche Form wählen. Der offene Abend hat fast eine Monarchie gehabt mit Helmut Wenzelmann. Es war ein gesegnetes Werk. Es muss alles demokratisch sein, wo die Basis bestimmt oder so. Verstehen Sie, für Gott ist das gar nicht wichtig, welche Struktur ich habe. Ein Werk ist gesegnet, wenn Christus durch die Menschen zum Zuge kommt. Es war am offenen Abend so. Und so kann ich viele Werke nehmen, die ganz anders organisiert waren. Der Brüdergemeinde war es wieder ganz anders. Die Form ist gar nicht wichtig, die für uns immer die beherrschende ist, sondern ob Christus das Haupt ist, der regiert. Und das ist so wichtig, im Hauskreis. Oder ob da unsere spitzfindigen Gedanken sind, oder Menschenrücksicht ist und diese Empfindlichkeiten. Und da muss man die Eitelkeiten des Menschen berücksichtigen. Das heißt, Christus das Haupt. Geht es uns wirklich um ihn? In allem, dass wir unsere eigenen Sachen zurückstellen können. Und dann ist das da, dann kann Christus alles in allem erfüllen. Der Leib, das habe ich mal früher Predigt drüber gehalten, nur über das Wort, er ist das Haupt des Leibes. Und es ist eigentlich das Bild, das ich so gerne in der dritten Welt immer nehme, wenn ich bei den Christen bin, dass der Zöllner am Zoll immer bloß meinen Kopf angucken will mit dem Passbild. Dann guckt er an und dann guckt er mein Gesicht an. Ich sage immer dann, ich hätte so einen schönen Bauch und so einen Umfang, dann müsste ich furchtbar lachen, ich hätte so schöne Füße. Aber der Zöllner hätte sich noch nie für meine Füße interessiert, sondern der Kopf sei das Wichtige. Und wenn er den Kopf kennt und wenn der Kopf stimmt, dann stimmt das andere auch. Dann habe ich gesagt, bitte nicht gemacht. Und das versteht ein Afrikaner prima, wenn man so Bilder hat. Und sagt, das möchte ich bei euch wissen. Wie habt ihr es mit Jesus? Und wenn ich das weiß, dann ist alles andere in Ordnung. Wie stehst du mit Jesus? Was bedeutet Jesus in der Gemeinde? Wie ist die Jesusliebe da? Ich muss keinen Opferertrag wissen, ich muss keine Organisation. Wie haben sie es mit Jesus? Na, stimmt die Gemeinde. Und daraufhin müssen sie prüfen. Ob es Gemeinde Jesu ist, alles andere ist unwichtig. Könnte man viele Gemeindeformen vorstellen, freie evangelische Gemeinde, heilsame können die genauso zugehören, Baptisten, Methodisten und was mal. Aber ob Jesus in der Mitte ist, das ist wichtig. Ich bin aber gerne in meiner Kirche, da wo Jesus das Haupt ist. Der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, er, der die Macht des Todes zerbricht. Und für ihn gibt es keine Unmöglichen. Da stehen wir immer wieder vor neuen Erwartungen da. Ich war heute Mittag in einer Gemeinde im Remstal und habe dort einen Dienst gemacht. Und da hat mir noch einer gesagt, ist eigentlich schade, in unserer Gemeinde wird gar nichts mehr gewagt. Dann habe ich gedacht, oh, das wäre auch schlimm, wenn Sie so sagen würden. Wo Jesus der Auferstandene wirkt, muss man eigentlich immer wieder was Kühnes wagen. Weil Jesus mit uns auch durch Mauern will. Und bei Jesus gibt es immer neue Überraschungen. Da erlebt man immer wieder viel. Er, der den Tod bezwang. Aber nicht, dass man krampfhaft jetzt da wieder was umtreiben muss, damit Belebung ist, sondern er ist der, der immer wieder uns neu auf neue Entdeckungen bringt. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fühlen wohnen sollte und dass er und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Alles mit sich versöhnte. Er sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ohne das geht es nicht. Versöhnung gibt es nicht. Das gibt es nur, indem Sünde ausgesprochen und vergeben wird. Sie wissen, Sie in den Familien, wenn das bloß so zugeschmiert wird, es gibt keine Versöhnung. Oder in einer Ehe, wenn das nicht richtig bereinigt ist, gibt es keine. Oder mit den Kindern oder in der Verwandtschaft. Versöhnung, und das stiftet Jesus eine Versöhnung. Und wir müssen dahin durch. In den heidnischen Religionen ist das ganz wichtig, weil dort die Gebundenheiten an den Ahnenkult und an die ganzen Sitten so ist. Ist vielleicht bei uns immer nicht richtig klar, dass wir richtig die alten Dinge bereinigen müssen. Unsere Gelddinge wieder, damit das alles versöhnt ist. Und dann wird es ein Stück des Reiches Gottes. Und dass unser Innenleben, unsere Fantasien, unsere ganze Leiblichkeit, alles geheiligt und gereinigt wird, weil das Blut Jesu Christi versöhnt. Und das ist ein Heilungsprozess. Wenn einer zum Glauben kommt, dann glaubt er an Jesus Christus, aber jetzt muss noch das geschehen, dass das ganze Leben wieder in Besitz genommen wird und wir versöhnt sind und dass wir mit Gott gereinigt und geheiligt sind. Das ist wunderbar, dass das möglich ist. Ich habe nun, ja, den Rest habe ich gedacht, den machen wir das nächste Mal. Wir wollen jetzt gar nicht so viel reinpacken. Es war heute mal eine relativ kurze Bibelstelle. Ich habe nachgesehen, 1981 hatten wir zum letzten Mal den Kolosserbrief. Das ist höchste Zeit, dass wir den mal wieder lesen. Aber der hat eine ganz wunderbare Bedeutung für uns, weil er uns Christus nochmal hineinstellt, auch in das ganze, man sagt, kosmische Schöpfungsgeschehen. Christus ist die Mitte von allem. Durch alle Wissenschaft hindurch, durch alle Kunst hindurch muss Christus immer die Mitte sein. Durch alles Denken geht von Christus aus. Deshalb ist nicht so, dass man mit Christus etwa nicht denken soll, sondern ich kann nur die Welt von Christus her begreifen und verstehen. Und deshalb ist es auch so, das Denken ist gegen Christus nie eine Macht. Das Denken kann Christus nie widerlegen. Denn das Denken kann nur mit sichtbaren Dingen sich beschäftigen. Wenn einer glaubt, mit seinem Denken was gegen den Glauben sagen zu können, beweist er sich als unwissenschaftlich. Das Wissenschaftliche kann sich nur mit Schöpfungssachen beschäftigen. Das ist eine philosophische Klarheit. Das kann gar nicht. Ein Naturwissenschaftler kann über Christus von seiner Naturwissenschaft aus nichts sagen. Weil das ja ihn nicht, er kann ja nicht den Unsichtbaren erkennen. Aber jetzt ist schön, dass ich dann gerade vom Glauben her meine Naturwissenschaft sehen kann. Das war dem Hans Rohrbach immer so wichtig und war immer so beeindruckend, wenn er dann davon gesprochen hat und sagt, gerade von Christus her kann ich meine ganze mathematische Naturwissenschaft mit hineinnehmen und darf das alles nehmen und darf auch meine Christusgläubigkeit haben und darf wissen, dass Christus Dinge kann, die ich mich von meiner Wissenschaft her noch gar nicht verstehen kann. Und es ist doch eine Wahrheit. Und ich darf versöhnt sein mit der ganzen Welt und darf das auch so leben in der großen Freude. So, da wollen wir aufhören und hoffe, dass es Sie auch ein bisschen praktisch ermuntert und erquickt hat heute Abend, dass Sie auch fröhlich nach Hause gehen können.